ARD.
Es gibt diese Momente im Leben, wo es plötzlich Klick macht. Wo Dinge klar werden, wo man Sachen checkt, die man vorher nicht gecheckt hat. Ich hatte so einen Moment bei einer Familienfeier auf Föhr. Das war 1994. Ich war damals 19 und wenig interessiert an der älteren Generation. Ich hatte gerade mein Abitur in der Tasche und ich wollte mit meiner Band groß rauskommen. In diesem Jahr sollte eine große Familienfeier auf Föhr stattfinden. Clara Ketelsen, meine Uroma, wurde 90. Bis zu diesem Tag war meine Verbindung zu ihr nicht so stark. Irgendwie verband ich gelangweilte Weihnachtsabende mit ihr. Aber jetzt sollte sich das grundlegend ändern.
Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Ein Podcast von Honig und Gold, NDR Schleswig-Holstein und der Fähring-Stiftung von Föhr. Dies ist die erste Folge. Vom Dorf in die größte Stadt der Welt. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes.
Moin, ich bin Bente Faust. Ich bin Musiker und Autor und ich lebe in Hamburg. Die Story, die ich bei Claras 90. Geburtstag gehört hatte, war für mich so eine Art Initialzündung. Ich wollte mehr wissen. Diese Geschichte werde ich euch zusammen mit der Schauspielerin Jamie Watson und dem Sprecher Peter Bieringer erzählen. Klingt einfach besser dann. Die beiden hört ihr später. Jetzt erstmal zurück ins Jahr 1994, zur Feier meiner Uroma Clara. Die ganze Familie kam damals im Utersumer Gasthof zusammen. Um die 70 Leute. Dazu gehörten auch Familienangehörige aus den USA. Erst neulich sah ich Fotos von der Feier. Ich sitze mit meinem Cousin am Tisch, habe ein so buntes, hippiemäßiges Hemd an, Zigarette im Mund. Ich trage so halblange Haare zu einem Zopf und ein Kinnbart. Und dann steht mein Onkel auf.
So, liebe Familie.
Räuspert sich und holt so eine Rede aus. Da dachte ich nur, oh no, jetzt heißt es durchhalten. Ich fand nämlich Reden halten so richtig uncool. Mein Onkel erzählte die Lebensgeschichte meiner Uroma Clara, dem Geburtstagskind. Und er erzählte verdammt gut. Übrigens erzählte er auf Friesisch. Ich erfuhr, wie meine Uroma mit ihren 5 Geschwistern auf Föhr aufwuchs. Mit 16 wurde sie von ihrem 27-jährigen Freund Rivard Ketelsen, also meinem Uropa, vorsätzlich geschwängert. Krass, dachte ich. Aber so mussten ihre Eltern der Hochzeit zustimmen. Ich hörte, wie Clara mit 22 alleine mit 3 Kindern nach New York auswanderte, um endlich mit ihrem Mann zusammen zu sein. Ihr Delikatessen-Store lag nur ein Steinwurf vom berühmten Apollo Theater entfernt. Bei jedem Satz von meinem Onkel klappte meine Kinnlade ein Stück weiter runter und mit jedem Satz stieg meine Uroma in meinem Ansehen. Ich bin Musiker und das Apollo war mir selbstverständlich ein Begriff. Ich wusste, wie wichtig der Laden für die New Yorker Musikszene war und welche Legenden damals durch Harlem schlenderten. Vor meinem inneren Auge sah ich plötzlich Clara in ihrem Deli-Store, wie sie Billie Holiday oder Duke Ellington Sandwiches verkaufte. Ich sah zu Uroma Clara rüber, wie sie dort am Kopfende des Tisches saß, im Zentrum ihrer Familie. Zur linken und rechten ihre 4 Töchter. Clara hatte etwas Erhabenes, etwas Stolzes. Das sah ich zum ersten Mal. Sie nippte an ihrem Manhattan und lehnte sich zufrieden zurück. Ich betrachtete die vielen Leute im Raum, die alle wegen ihr hier waren. 5 Generationen. Und von diesem Moment an war sie für mich nicht länger die alte Frau, die wir an Weihnachten besuchen mussten. Hey, nee. Sie war unser Familienoberhaupt, unser Boss. Als gegen Mitternacht die Party so richtig in Fahrt kam, sagte Clara, sie sei müde und alle sollen jetzt nach Hause gehen. Ihr Wort war Gesetz. Es gab keinen Widerspruch und die Party war vorbei. Ich bin dann noch mit meinem Cousin weitergezogen in die Inseldisco, ins EP, ins Erdbeerparadies. Leider ist Clara ein Jahr nach ihrem 90. gestorben. Und so habe ich es verpasst, die gesamte Geschichte aus ihrem Mund zu hören. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Und dann hatte ich eine Idee. Da war ja noch Inge, meine Oma, also Claras älteste Tochter. Die war natürlich auch in New York dabei gewesen. Sie war zwar noch ein Kind, als sie ankam, aber vielleicht hatte sie noch Erinnerungen an diese Zeit. Das wollte ich herausfinden. Und so sitze ich ein paar Jahre später bei ihr auf Föhr. Ich hatte mich mit meiner Oma zu einem Interview verabredet. Und ich hatte mir extra ein Aufnahmegerät besorgt.
Eins, was?
Im Englisch sagt man.
Könntet ihr es über Cheese mal?
Mein erster Tag in Manhattan, New York. Wir sind da angekommen. Ich war 5 Jahre alt und gleich kamen 3 kleine Mädchen runter und wollten mit mir spielen. Die standen vor mir und die haben dieses Bubblegum gehabt und immer rausgezogen und dann so große Blasen geblasen und ich war fasziniert davon.
Und ich war fasziniert von ihrer Geschichte. Der Moment, in dem es bei mir Klick gemacht hatte, hatte also dazu geführt, dass ich nun bei Oma Inge saß. Wir hatten stundenlang geredet und ich hatte so viel spannende Geschichten aufgenommen. 2013 ist Inge dann gestorben. Sie ist 91 geworden, genau wie ihre Mutter Clara. Und für mich war damals schon klar, dass ich irgendwann ihre Geschichte erzählen möchte. Und jetzt ist es soweit. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York und später dann, als sie selbst eine Familie gegründet hatten, wieder zurück nach Föhr gekommen sind. Ein Leben zwischen zwei Welten und zwischen 3 Sprachen.
Und zu Hause in meinem Elternhaus, meine Mutter und Vater, die haben Deutsch zusammengesprochen zuerst. Und die haben mit uns Friesisch gesprochen. Hm. Und wir haben auf Englisch geantwortet. So war das bei uns im Haushalt.
Zwischen den Sprachen switchen. Das macht Inge auch in den Interviews. Wir unterhalten uns auf Deutsch, auf Englisch und auf Friesisch. Auf Föhr wird nämlich hauptsächlich Friesisch gesprochen. Ich selber spreche es auch, bin aber noch am Lernen. Wenn ihr mal hören wollt, wie das klingt, es gibt auch eine friesische Version dieses Podcasts. Ich nenne Inge übrigens Uhlmam. Das ist das friesische Wort für Großmutter und so nenne ich sie auch in diesem Podcast. Uhlmam mochte es gesellig, wenn viel los war. 4-mal in der Woche war sie bei Freunden oder hatte selbst Besuch. Sie nannte das ihren Club. Im Sommer waren wir oft 9 Enkelkinder bei ihr. Meine Schwestern, meine Cousins und Cousinen. Und wenn sie unser Lieblingsessen kochte, dann nannte sie das immer Spaghetti. So richtig mit so einem Ami-Akzent. Mein Großvater, das ist Hermann Rickmers. Mit ihm konnte ich leider keine Interviews führen. Er ist gestorben, als ich 7 war. Aber ich habe noch viele Erinnerungen an ihn und stapelweise Briefe. Auch ich habe einen Teil meiner Kindheit auf Föhr verbracht. Meine Eltern haben damals in Hamburg und Kiel studiert und parkten mich eben auf Föhr, bei den Großeltern. Föhr fühlt sich für mich wie Heimat an, genauso wie Hamburg. Aber was ist Heimat eigentlich und wo fühlt man sich zu Hause? Darum soll es in diesem Podcast auch gehen. Wie haben sich Inge und Hermann damals gefühlt, zwischen den Welten, zwischen den Sprachen? Und was hat das Leben unserer Großeltern mit uns heute zu tun? Ich habe mich also auf Spurensuche begeben. Ich war in New York, an den Orten, wo meine Großeltern gelebt haben. Ich habe mich mit Verwandten und Freunden unterhalten, in New York und natürlich auch auf Föhr. Ich habe in Archiven gestöbert und Fotoalben gewälzt. Außerdem habe ich hunderte Briefe, die zwischen Föhr und New York verschickt wurden, durchgelesen. Tatsächlich, die kleine Nordseeinsel und die große Stadt auf der anderen Seite des Atlantiks haben bis heute eine enge Verbindung. Auch davon wird dieser Podcast handeln. Was ihr noch wissen müsst, Uhlmam hat mir nicht jedes Detail erzählt. Manche Dinge hatte sie vielleicht schon vergessen oder ich habe auch nicht so richtig gefragt.
Deshalb habe ich natürlich zusätzlich super viel recherchiert. Die wichtigsten Quellen packe ich euch in die Shownotes. Aus all diesen Informationen will ich die Geschichte meiner Großeltern lebendig machen. Nicht jede Szene hat sich also 1:1 so zugetragen. Nicht jede Farbe von Inges Kleid ist historisch belegt. Aber nach all meinen Recherchen stelle ich es mir so vor. Und jetzt steigen wir ein in unsere Geschichte. Wir springen ins Jahr 1927.
My mother, Clara Kettelsen, left Germany 1927 with three little children. I was 5. My sister, my middle sister was 3, and my third sister was 1 year old. I often think, how did she manage with three little children on board?
Inge erzählt, wie ihre Mutter Clara Kettelsen, also Bentes Uroma, Deutschland 1927 verlassen hat. Inge war da 5 Jahre alt, ihre Schwestern Christina und Anne 3 und 1. Wie hat Clara das bloß geschafft, mit 3 kleinen Kindern an Bord eines Schiffes? Warum die Familie ausgewandert ist, darum wird es später noch gehen. Jetzt begleiten wir sie erstmal auf ihrer aufregenden Reise. Clara ist 22 Jahre, als sie mit ihren 3 Töchtern Mitte April mit Pferd und Wagen Olzum, ihr Heimatdorf auf der Nordseeinsel Föhr, verlässt. Vom Hafen in Wiek geht es mit der Fähre erst nach Husum, von dort mit dem Zug weiter nach Hamburg. Hier liegen die großen Ozeandampfer, die über den Atlantik fahren. Die Hamburg, ein Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, wartet schon am Kai. Es hat Platz für rund 1000 Passagiere. 11 Tage dauert die Überfahrt. Sie reisen in der 2. Klasse. Clara verbringt die ganze Zeit unter Deck, da die 2 kleinen Mädchen Christina und Anne abwechselnd seekrank sind.
And we had alle Skitterei über Dampe. They could go right up metro in.
Inge ist die Einzige, die an Deck kann, um frische Luft zu schnappen. Die Schiffspassage ist zu dieser Zeit die einzige Möglichkeit, von Europa nach Amerika zu gelangen. Erst Jahre später wird ein neues Transportmittel das Reisen revolutionieren, das Flugzeug. Fun Fact: Nur knapp 3 Wochen nachdem Inge in New York ankam, flog Charles Lindbergh in die entgegengesetzte Richtung und schaffte in seinem einmotorigen Kleinflugzeug die erste Non-Stop-Atlantik-Überquerung. New York, Paris in 33,5 Stunden.
Am 2. Mai 1927 kommen Clara und ihre Töchter in der neuen Welt an. Endlich ist die Familie Kettelsen wieder vereint. Rivard, Claras Mann, ist schon seit einigen Jahren in New York. Er wohnt in einem Apartment in Harlem. Hier leben Freunde und Bekannte, alle von Föhr. Und hier ist sein Delikatessengeschäft, kurz Deli, das er wenige Jahre vorher eröffnet hat. Warum es so lange gedauert hat, bis er seine Familie nachholen konnte, darum wird es in Folge 2 gehen.
Für die Fahrt vom Hafen in Südmanhattan bis hinauf nach Harlem spendiert Rivard der Familie ein Taxi. Er will seinen Mädchen etwas bieten, am ersten Tag in ihrer neuen Heimat. Zum ersten Mal sehen sie die größte Stadt der Welt mit eigenen Augen. Hier leben in einer Straße mehr Menschen, als es auf Föhr gibt. Sie sind überwältigt. Elektrische Straßenbahnen, Pferdegespanne und überall Automobile, die sich hupend den Weg durch die Straßen Manhattans bahnen. Und so viele Menschen. Sie hasten durch die engen Häuserschluchten, manche mit vollgepackten Einkaufstaschen, aus dem damals weltweit größten Kaufhaus, Macy's. Die meisten Häuser haben 4 bis 5 Stockwerke. Aber es gibt auch Bauten, die man damals schon als Wolkenkratzer bezeichnet. Etwa das Woolworth Building am Broadway in Manhattan mit mehr als 240 Metern, zu der Zeit das höchste Gebäude der Welt. Inge und ihre Schwestern haben es schon vom Schiff aus gesehen. Der Gegensatz zu ihrer Heimat, der beschaulichen Insel Föhr, könnte nicht größer sein. Und dann halten sie vor einem roten Klinkerhaus.
Und das war in Harlem, 2360 Harlem on 8th Avenue.
Genau, das ist die Adresse. Als ich dort 2019 stehe, versuche ich mir vorzustellen, wie Uhlmann von Föhr nach New York gekommen ist. Das muss sich angefühlt haben wie, wie auf einem fremden Planeten zu landen. Als Hamburger behaupte ich mal, dass ich Großstadtleben schon kenne. Aber New York, das ist wirklich eine andere Liga. Diese gigantischen Häuserschluchten, Wolkenkratzer, das ist so ein richtig urbaner Dschungel. Das ist schon richtig krass.
Der Taxifahrer wuchtet zusammen mit Rivert die beiden riesigen Überseekoffer von der Ladefläche seines geräumigen Ford T. Clara steigt aus dem Wagen. Sie sieht müde aus, lächelt aber zufrieden, als die beiden Männer schnaufend den zweiten Koffer auf dem Gehweg abstellen. Die Szene wird aufmerksam von der Rückbank des Automobils beobachtet. Die Ketelsen-Schwestern recken interessiert ihre Hälse, um einen guten Blick auf das Haus zu erhaschen. Im Erdgeschoss ist ein Metzger, eine Wäscherei und ein Luggage and Umbrella Shop, darüber drei Stockwerke mit Wohnungen. Die typischen Feuerleitern sind etwas rostig und teils mit Wäsche behangen. So etwas kennt man auf Föhr nicht. Und dann das Apartment. Für Mutter Clara eine Enttäuschung.
My mother was disappointed because she had expected to have a wonderful apartment, but it was just like a railway apartment.
Eine Wohnung eng wie ein Zugabteil. Das hatte Clara sich ganz anders vorgestellt. Größer, heller und vornehmer.
In the front was the living room and then came the bedrooms and then in the other end was the kitchen and the bathroom.
Vorne ist das Wohnzimmer, dann die Schlafzimmer, Küche und Bad am anderen Ende.
From the bedrooms the windows would go out to an air shaft so we could get air. But you couldn't see anything. You'd look across there on the other side of the shaft for somebody else's windows.
Aus dem Schlafzimmerfenster fiel der Blick in einen dunklen Luftschacht und in die Nachbarwohnung. Überhaupt ist es hier in New York ganz anders als auf Föhr. Besonders in Harlem, wo 80% Afroamerikaner wohnen.
Es war eine ganz schwarze Nachbarschaft, aber das hat mich in keinem Weg gestört, weil das waren meine Freunde und ich wurde da überall eingeladen. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Die Mädchen gewöhnen sich schnell an ihre neue Umgebung. Inge erinnert sich an ihren ersten Tag.
Ich war 5 Jahre alt und gleich kamen 3 kleine Mädchen runter und wollten mit mir spielen. Die standen vor mir und die haben dieses Bubblegum gehabt und immer rausgezogen und dann so große Blasen geblasen. Und ich war fasziniert davon. Und die konnten mich ja aber nicht verstehen. Da habe ich gedacht, wenn ich vielleicht Deutsch rede, dann würden sie mich verstehen, weil sonst spreche ich ja nur Friesisch. Und dann habe ich immer gesagt, ich wohne da oben und habe immer nach oben gezeigt, aber die haben es trotzdem nicht begriffen. Aber nach ein paar Tagen ging das, dann haben wir uns doch gut zusammengerauft.
Inge kommt direkt in die Schule. Auch hier fällt ihr der Neuanfang leicht.
Dann bin ich ja gleich in die Schule gekommen, obwohl ich kein Wort Englisch konnte. Aber ich hatte da eine Lehrerin, die konnte Jiddisch. Und Jiddisch ist ja ähnlich wie Deutsch. Wir haben uns dann gut verstanden.
Typisch. Kinder tun sich mit Neuem meist leichter als Erwachsene.
Ich war das einzige weiße Mädchen in der einen Klasse. Aber ich wurde zu den Geburtstagsfeiern eingeladen und so. Genauso, als ob ich auch schwarz wäre, ne?
Zeit, um auf das Warum zu gucken. Warum ist Inges Familie überhaupt ausgewandert? Und weshalb haben ausgerechnet so viele Friesen und Friesinnen ihre Heimat verlassen? Schätzungsweise 2000 leben in den 20er Jahren in New York und Umgebung. Der Sprachwissenschaftler Robert Klei, der die Fähring-Stiftung auf Föhr leitet, kümmert sich insbesondere um die Erforschung und Förderung der friesischen Sprache und Kultur.
Es sind ja sehr, sehr viele Nordfriesen ausgewandert. Schätzungsweise 10-12% der Gesamtbevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist für Schleswig-Holstein so mit die höchste Zahl. Und das liegt einfach daran, dass die Westküste sehr abgeschieden war. Es war ein sehr rurales Leben, viele Kinder, schlechte Versorgung. Mit der Besserung der Medizintechnik überlebten mehr Kinder. Und das war eben das Problem. Es blieben eben mehr am Leben, die versorgt werden mussten, die auch wieder dann neue Jobs brauchten. Und das gab es einfach nicht. Deswegen sind so viele nach Amerika rüber.
Genauso war das auch in Olzum, wo Inge aufgewachsen ist.
Alles große Familien. ein Bauernhof. Einer kann nur den Hof übernehmen.
Und so geht Inges Vater Rivert schon vor dem Ersten Weltkrieg zusammen mit ein paar anderen Jungs, alle zwischen 16 und 18 Jahre alt, nach New York. Dort leben sie in einer Wohngemeinschaft.
Ja, da haben die dann eine Wohnung und die Betten wurden mehrmals benutzt.
New York ist seit Jahrhunderten eine Anlaufstelle für Auswanderer und auf der Seereise von Europa der erste und damit nächstbeste Hafen. Auch Führerseefahrer kommen immer wieder in New York vorbei. Mit den zwei größeren Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert kommen auch viele Inselfriesen hierher. Viele der jungen Führer, so auch Rivert, arbeiten zunächst als Milchmänner, später dann in Delikatessenläden, kurz Deli.
Deli ist eine Abkürzung für Delikatessen. Und Delikatessen ist quasi eine Art größeres Kiosk, wo man, naja, was kann man sagen, im Grunde alles kaufen kann. Also Lebensmittelwaren für den täglichen Bedarf. Daneben gab es aber auch sowas wie frisch zubereitete Salate, Wurst, Käse, also so eine Art frische Theke aus dem Supermarkt, aber auch mit warmen Gerichten. Und das war eben im 20. Jahrhundert, wurde das so groß, weil viele Arbeiter dann zum Mittagessen eben sich das Essen holten aus den Delis. Also im Grunde war das ein Späti mit Takeaway-Store, genau.
Jeder Deli hat seine eigenen Rezepte, die eng an den Laden gebunden sind. Und natürlich Stammkunden, die wegen dieser Rezepte kommen. Bei den Friesen sind das überwiegend Salate. Die Männer kommen alle paar Jahre zurück nach Föhr, um die alte Heimat zu besuchen. Als der junge Rivert 1920 auf Föhr ist, lernt er seine zukünftige Frau Clara kennen. Er verliebt sich Hals über Kopf. Es gibt da nur ein, sagen wir, kleines Problem.
Also er hat um die Hand meiner Mutter angehalten und meine Oma hat gesagt, die kann noch nicht heiraten, die ist noch zu jung. Die war 16, ne? Aber mein Vater war jetzt 10 Jahre älter.
Aber für das kleine Problem hatte Rivert eine pragmatische Lösung.
Er hat mir das erzählt, ich wollte unbedingt eine Mutter haben. Da habe ich sie, wusste ich, wie das machen soll. Ich habe sie geschwängert. Das war auch tatsächlich so, wer schwanger war, hat geheiratet, ne?
Ein 27-Jähriger schwängert eine 16-Jährige. Das ist strafbar und moralisch auch echt bedenklich. Aber wahrscheinlich sahen meine Urgroßeltern darin den einzigen Weg, um zusammen zu sein. Als Claras Eltern erfahren, dass ihre Tochter schwanger ist, stimmen sie der Hochzeit notgedrungen zu. Und Inge sieht es so.
Ich sage mir, ich bin ein Kind der Liebe.
Am 7. August 1921 heiraten die beiden in Süderende in der St. Laurenti-Kirche. Danach feiern sie ausgiebig bei Riverts Eltern im Garten im Olzimmer Doktorhaus. Aber dann ruft auch schon wieder die Pflicht. Denn er will ein eigenes Geschäft in New York eröffnen. Ein Delikatessen-Store. Und das erfordert seine ganze Kraft und Zeit. Also muss er zurück nach New York.
Als ich geboren wurde, da war er schon wieder weg.
Am 19. Oktober 1921 kommt Inge in Boldixum auf Föhr zur Welt. Claras Schwestern und ihre Mutter helfen mit dem Baby. Clara ist ja 16 und ihr Mann in New York.
Dort wird für Rivert jetzt tatsächlich der amerikanische Traum wahr. Er kauft einen eigenen Deli. Das Geld leiht ihm sein Vater. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Naja, nicht ganz. Sagen wir so, vom Milchmann zum Ladenbesitzer. Rivert eröffnet seinen Deli 1921 und kann schon bald seine Schulden dafür zurückzahlen. Um seine Familie zu sehen, gönnt er sich im Sommer 1923 eine Reise nach Föhr. Eine weitere 1924. Und jedes Mal wird Clara schwanger. Nachdem Inges zweite Schwester Anne zur Welt gekommen ist, reicht es Mutter Clara. Sie will nicht länger allein auf Föhr mit drei kleinen Kindern sein. Sie möchte zu ihrem Mann nach New York.
Und da ist sie jetzt. Im Mai 1927 lebt die junge Familie Ketelsen zum ersten Mal zusammen an einem Ort. Nur soll das Glück nicht lange halten. Die Familie wird in den folgenden Jahrzehnten nie lange zusammen sein. Aber davon wissen sie 1927 in Harlem noch nichts. Jetzt sind sie glücklich vereint und beginnen ein neues Leben.
Thank you.
Ich kenne nur ein einziges Foto aus der Zeit, das Ulmam als Kind in Harlem zeigt. Sie steht auf dem Gehweg, hat den Kopf leicht schiefgelegt und schaut in die Kamera. Sie trägt einen knielangen Rock, weiße Strumpfhosen und eine leichte Jacke. Die blonden, halblangen Haare sind auf dem Kopf glatt gekämmt und über der Schulter gelockt. Im Hintergrund sieht man so Männer mit Hüten und eleganten Anzügen. Sie unterhalten sich. In der Häuserschlucht mit den typisch roten Klinkerbauten und Feuerleitern hängen jede Menge Schilder der vielen Shops. Fresh chopped meat and sausages, furnished apartment rental, laundry, luggage and umbrella shop. Bei dem Ambiente muss ich sofort an so alte Mafia- und Gangsterfilme denken. Und mittendrin Ulmam als junges Mädchen. Ich kenne sie ja nur als alte Frau. So gesehen ist das ein absolut exotisches Bild für mich. Deswegen wollte ich auch unbedingt dorthin, nach Harlem, um das alles mal mit eigenen Augen zu sehen. Und inzwischen denke ich, ja, das passt schon. Mit ein wenig Fantasie sehe ich Ulmam plötzlich vor mir, am Douglas Boulevard, in einer längst vergangenen Zeit. In der nächsten Folge will ich euch von meinem Großvater Hermann Rickmers erzählen. Der ist auf Föhr groß geworden. Außerdem wollen wir Harlem erkunden, jenen Ort, wo Ulmam ihre Kindheit verbringt. Hier passiert nämlich kulturell und musikalisch eine ganze Menge. Das ist gerade für mich als Musiker super spannend. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek. Übrigens habe ich an dem Soundtrack zu diesem Podcast mit einer Reihe von fantastischen MusikerInnen gearbeitet. Wir haben ein paar Songs zusammengeschrieben und uns dabei aus den 20ern und 30er Jahren inspirieren lassen. Hört mal, der Track, der gerade im Hintergrund läuft zum Beispiel. Das Ganze gibt's als Soundtrack. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail. bente@honigundgold.de. Föhr nach New York ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Ich bin Bente Faust. Produktion Honig und Gold. Idee, Buch und Regie Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Projektleitung NDR Anna Barke und Volker Schulz. Redaktion NDR, Helge Albrecht, Benedikt Stubendorf, Lina Martin und Katharina Marenholz. Projektleitung Fering Stiftung, Robert Klei. Recherche, Daniel Hauptmann, Bente Faust und Kreske Ingbersen. Fact-Checking, Yves Müller und Ute Mark. Cover-Illustration, Jana Alu. Aufgenommen im Off-Yard Tree Studio. Besprachen Peter Bieringer und Jamie Watson. Im Interview Robert Klei.